Geldanlage selber machen oder doch lieber mit Beratung? Welche Möglichkeiten gibt es? Mein Name ist Volker Mauck und ich freue mich, dass Sie meinen Podcast ausgewählt haben. Die letzte Folge hat sich damit beschäftigt, welche Anlagemöglichkeiten es überhaupt gibt. Was sind also Aktien, Renten, Investmentfonds? Die heutige Ausgabe beleuchtet die Frage des Wie. Selbst machen oder doch lieber Beratung holen? Welche Umsetzung ist für Sie die richtige? Welche Vor- und Nachteile haben die jeweiligen Varianten? Ganz wichtig, es handelt sich nicht um Anlageberatung. Es werden keine Empfehlungen ausgesprochen, nur allgemeine Informationen. Bitte klären Sie Ihre persönlichen Erfahrungen, Ihre Risikotragfähigkeit sowie Ihre Risikobereitschaft im persönlichen Beratungsgespräch. Es wird keine Haftung für den Erwerb von Anlagen übernommen, die auf Basis der im Podcast gemachten Aussagen getätigt werden. Los geht's! Zu Beginn einer planmäßigen Geldanlage steht die Frage, kann und möchte ich das allein umsetzen oder hole ich mir lieber Unterstützung? Persönliche Beratung kostet auf irgendeine Weise Geld. Das kann ich mir natürlich sparen, wenn ich es selbst mache. Ist Do-it-yourself also richtig schlau oder doch eher nicht? Lassen Sie uns nachfolgend einen Blick auf die möglichen Herangehensweisen werfen. Angefangen bei den, ich nenne sie mal Selbstentscheidern, über die klassische Anlageberatung, dann zur Honorarberatung, danach werfen wir einen Blick auf die Vermögensverwaltung und ganz zum Schluss betrachten wir eine Sonderlösung, das Depot im Versicherungsmantel. Der Selbstentscheider. Der Begriff bezeichnet in diesem Kontext Anleger, die auf Beratung und Betreuung weitgehend verzichten. Natürlich treffen sie auch im Rahmen einer Anlageberatung letztendlich ihre Entscheidung jeweils selbst. Wenn Sie diesen Weg wählen, dann am besten über ein kostengünstiges Depot, also möglichst beim Online-Broker oder einer Direktbank. Die Vorteile liegen zunächst mal auf der Hand. Geringe Kosten, insbesondere eben abseits der klassischen Filialbanken oder Sparkassen. Das meint zum einen Transaktionskosten wie Provisionen oder Ausgabeaufschläge, aber auch separate Verwahrkosten wie Depotgebühren. Sie handeln bequem online und können Ihre Vorhaben schnellstmöglich umsetzen. Sie haben Ihr Schicksal sprichwörtlich selbst in der Hand. Allerdings sollten Sie sich auch ein paar Fragen stellen. Habe ich wirklich selbst das wirtschaftliche Wissen und die Erfahrung für eine planvolle Umsetzung? Kenne ich mich mit Wertpapieren und Handelsmodalitäten aus? Habe ich dauerhaft Zeit und Lust oder früher oder später doch andere Prioritäten? Habe ich einen planvollen Ansatz oder folge ich doch eher spontanen Ideen? Und wie verhalte ich mich in Krisensituationen? Werde ich hektisch, wenn es mal nicht so läuft? Mein Fazit würde ich in etwa so zusammenfassen. Haben Sie nur wenig investiert, beispielsweise auch als Sparplan, ist dieser Ansatz als Einstieg durchaus gut geeignet. Meine Erfahrung zeigt allerdings, dass mit steigendem Anlagevolumen und Alter oft der Wunsch nach Rat oder Austausch zunimmt. Oft ändern sich auch die Prioritäten. Beispielsweise treten die Familienplanung, das Fortkommen im Beruf oder die neue Immobilie in den Mittelpunkt des Interesses. Die höchsten Kosten entstehen bei selbsttätigen Investoren, zumeist durch vorschnelle oder panische Verkäufe in Krisensituationen oder einfach durch unplanmäßiges Vorgehen. Auch fehlende Risikostreuung ist ein kostspieliges Thema. Hohe Korrelation der Anlagen führt häufig zu überproportionalen Risiken. Korrelation meint den Risikogleichlauf verschiedener Anlagen. So befinden sich möglicherweise mehrere Fonds im Depot, inhaltlich entwickeln sie sich aber weitgehend ähnlich, weil beispielsweise die Strukturen hohe Überschneidungen aufweisen. Wer es selber kann und will, Selbstdisziplin hat und keine Unterstützung braucht, für den ist es sicher ein geeigneter Weg, da letztlich am kostengünstigsten. Kommen wir zur typischen Anlageberatung, zunächst zur klassischen Variante, wie ich sie mal nennen möchte. Diese ist seit Jahrzehnten in Deutschland dominierend. Man geht eher anlassbezogen zu seiner Bank oder Sparkasse. Die Beratung selbst kostet nichts. Die Vergütung erfolgt indirekt durch Provisionen bei einem Produktabschluss. Dazu zählen Kosten beim Kauf, zum Beispiel Ausgabeaufschläge oder andere Transaktionskosten. Daneben vereinnahmt die Bank Depotkosten für die Verwahrung der Wertpapiere. Zudem erhält sie oft Bestandsprovisionen direkt von den Produktlieferanten. Diese müssen von ihnen nicht unmittelbar selbst bezahlt werden, allerdings reduzieren sie natürlich die Erträge ihrer Anlagen. Der Vorteil der Anlageberatung liegt in dem persönlichen Ansprechpartner. Im Idealfall ist die Verbindung langfristig, es baut sich ein Vertrauensverhältnis auf. Der Berater kennt mich. Die Beratung selbst kostet nichts, nur wenn ich tatsächlich was umsetze. Aber es stellen sich auch hier wichtige Fragen. Bezogen auf den Umsatz fallen oft hohe Kosten an, zum Beispiel bis zu 5% für einen Ausgabeaufschlag. Da stellt sich natürlich die Frage nach möglichen Interessenkonflikten des Beraters. Hat er also Interesse an ständigen Umsätzen, da dann möglichst hohe Provisionen gezahlt werden? Empfiehlt er mir hauptsächlich Anlagen mit hohen Bestandskosten, hauseigene Produkte? Ist er also Berater oder eher Verkäufer? Leisten örtliche Banken wirklich noch eine langfristige und persönliche Betreuung? Besteht vor Ort in den Filialen wirklich noch Expertise und Know-how für planmäßiges Vorgehen? Viele Depots erscheinen Experten wie Jahresringe. Man kann am Bestand leicht sehen, wann der Kunde bei welcher Bank Geld angelegt hat. Dennoch ist es immer noch die dominierende Form der Wertpapieranlage. Die Vorbehalte sind allerdings oft nicht unberechtigt. Häufig gehen Vertriebsvorgaben vor Kundeninteresse. Zudem ist dieses Vorgehen sehr intransparent. Aber grundsätzlich ist auch in diesem Modell eine vernünftige Anlageberatung möglich. Ich biete sie auch an, weil es am Markt durchaus gewünscht wird. Die Preisgestaltung kann dabei durchaus flexibel sein. Für beide Seiten muss es sich am Ende lohnen. Eine Variante ohne produktbezogene Provision ist dagegen die sogenannte Servicepauschale. Es handelt sich um eine festgelegte Vergütung, meist 1-1,5% vom Anlagevolumen pro Jahr. Dafür entfallen die Provisionen und Ausgabeaufschläge vollständig. Auch Bestandsprovisionen werden an den Kunden zurückgezahlt. Bei freien Beratern finden Sie häufig auch Mischmodelle mit dem Einbehalt von Bestandsprovisionen auf der einen Seite, dafür dann einer geringeren Servicepauschale. Ich halte dies grundsätzlich für einen guten Schritt von anlassbezogener zu dauerhafter Beratung. Dennoch segnen Sie ja jede Transaktion separat ab. Das ist ein Unterschied zur Vermögensverwaltung, zu der ich gleich noch komme. Die Vergütung hängt aber eben nicht an Transaktionen. Dies entspricht eher dem Gedanken einer laufenden Betreuung. Aber, und das ist ein großes Aber, für kleinere Anlagebeträge ist dieses Modell eher nicht geeignet. Aus Beratersicht sind nämlich Mindestpreise notwendig. Zudem fällt Umsatzsteuer an. Das Gegenstück zur provisionsbasierten Beratung ist die Honorarberatung. Hier erfolgt die Vergütung völlig losgelöst von der Art der Anlagen oder von Transaktionen. Die direkte Vergütung ähnelt also eher den Kosten bei Steuerberatern oder Anwälten, die sich am Aufwand orientiert. In Deutschland hat dieses Vorgehen sehr wenig Tradition. Es ist wirklich ausgesprochen wenig verbreitet. Stundensätze von 150 bis 250 Euro sind für viele Anleger einfach viel zu hoch. Oftmals wird daher auch mit prozentualen Pauschalen auf das Anlagevermögen gearbeitet, also ähnlich der Servicepauschale. Es werden durchaus auch feste Kostensätze pro Monat aufgerufen. Von der Politik wird die Honorarberatung oft als Königsweg gesehen. Man unterstellt Objektivität und Transparenz, während Provisionen eher Fehlanreize setzen sollen. Ob dem so ist, damit beschäftige ich mich in der nächsten Podcast-Folge sehr ausführlich bei einem Vergleich von Honorar und Provision. Kommen wir zur Vermögensverwaltung. Hier handelt es sich wahrscheinlich um die bequemste Form für all diejenigen, die selbst keine Zeit und keine Lust haben. Sie legen anfänglich einmal ihr Anlageziel fest, klären mit dem Vermögensverwalter ihre Risikobereitschaft und vereinbaren eine regelmäßige Berichterstattung. Aber, und das ist der große Unterschied, sie delegieren sämtliche Einzeltransaktionen an den Vermögensverwalter. Mit der konkreten Auswahl der Wertpapiere, mit notwendigen Veränderungen haben sie nichts mehr zu tun. Der persönliche Berater bleibt dennoch Ihr Ansprechpartner. Ganz wichtig für dieses Modell ist der Faktor Vertrauen. Prüfen Sie bitte unbedingt vorab die Seriosität und die Erfahrung Ihres Vermögensverwalters, aber natürlich auch Ihres Beraters. Außerhalb von sehr großen Vermögen wird die Vermögensverwaltung meist mit Investmentfonds konzipiert. Dann sprechen wir von der sogenannten Fondsvermögensverwaltung. Sie ermöglicht auch kleineren Kundenvermögen eine sehr breite Streuung und Ausgewogenheit ihrer Anlagen. Teilweise ist sogar die zusätzliche Besparung zum Beispiel als Sparplan möglich. Dabei finden sich am Markt durchaus sehr unterschiedliche Angebote. Ich selbst offeriere zum Beispiel Modelle mit Fokus auf speziellen Fondsstrategien, aber auch mit Blick auf nachhaltige Anlagen oder ein Modell mit sehr kostengünstigen ETF. Meist fallen für die Vermögensverwaltung zwischen 1 und 1,75% Vermögensverwaltungsvergütung zuzüglich Umsatzsteuer an. Dafür entfallen auch hier die Ausgabeaufschläge und sämtliche Bestandsprovisionen. Häufig nutzen etablierte Vermögensverwalter deutlich kostengünstige Großanlegertranchen von Fonds, sodass auf Fondsebene geringere Kosten als im Privatdepot anfallen. Die meisten Investmentfonds verfügen nämlich über unterschiedliche Anlageklassen. Diese unterscheiden sich zumeist nur in den laufenden Kosten und den Mindestanlagebeträgen. Vermögensverwalter haben aber häufig Zugriff auf diese deutlich preisgünstigeren Tranchen. Auch mit der Vermögensverwaltung werde ich mich in einer weiteren Podcast-Folge noch einmal ausführlich beschäftigen. Kommen wir zu einer Sonderform der Vermögensverwaltung, den sogenannten Robo-Advisors. Hierbei handelt es sich um eine standardisierte Fondsvermögensverwaltung im Internet, die oft von Banken, aber auch von anderen Verwaltern angeboten wird. Man gibt seine Präferenzen und Risikobereitschaft zu Beginn im Internetportal ein und bekommt dann ein mehr oder minder regelbasiert gesteuertes Modell vorgeschlagen, meist mit kostengünstigen ETF. Normalerweise sollte ein Robo-Advisor deutlich billiger sein, da ihnen ja eben kein persönlicher Berater oder Ansprechpartner zur Verfügung steht. Viele kommen mit Kosten von unter 1% pro Jahr aus, manche liegen auch darüber. Insgesamt nimmt dieses Modell zu, bisher konnte in Deutschland aber noch kein wirklicher Durchbruch erzielt werden. Nicht zuletzt konnten die Ergebnisse nicht mit den großen Versprechen mithalten. Tendenziell sollte der Robomarkt weiter wachsen, für Kunden ohne Interesse an einem Berater durchaus eine interessante Option. Kommen wir abschließend noch zu einer weiteren Sonderform, zum sogenannten Depot im Versicherungsmantel. Und damit meine ich ausdrücklich nicht die gängigen fondsgebundenen Versicherungen, die sich ja vor allen Dingen auch durch hohe Abschluss- und Verwaltungskosten am Anfang auszeichnen. Es gibt inzwischen von einigen Anbietern fast normale Depots, ganz ohne Abschlusskosten. Das ist übrigens hier ganz wichtig. Allerdings wird dieses Depot im Versicherungsmantel angeboten. Was bringt das? In dieser Rechtsform gelten zum anderen steuerliche Regelungen, die durchaus anders sind als im normalen Depot. Versicherer würden in jedem Fall sagen, besser, aber das muss tatsächlich nicht immer so sein. Interessant ist dieses Modell vor allem auch bei Vermögensüberträgen, zum Beispiel an Kinder oder Enkel. Wollen Oma und Opa oder die Eltern zum Beispiel Geld übertragen, auf der anderen Seite aber noch ein bisschen die Hand drauf behalten, damit die Sprösslinge nicht gleich mit 18 zum Autohaus laufen, dann kann dies ein wirklich interessanter Ansatz sein. Zudem eignet sich so ein Modell beispielsweise auch für Zuwendungen außerhalb des Testaments. Also wenn jemand verstirbt, aber einem anderen, der nicht im Testament erwähnt ist, dennoch einen bestimmten Geldbetrag zukommen lassen möchte. Insgesamt ist dieses Konzept sehr individuell zu betrachten, aber stellt durchaus eine sehr interessante Option dar. So, das war eine komprimierte Zusammenfassung der gängigsten Betreuungsmodelle in Sachen Geldanlage. Der Trend geht derzeit, politisch forciert, eher weg von den Provisionsmodellen, hin zu Honorarberatung und Vermögensverwaltung. Aber man wird sehen, was die Zeit bringt oder was die Kunden letztlich akzeptieren. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche dann mit dem versprochenen Vergleich von Honorar und Provision. Es bleibt spannend. Bis bald.